Desired, der Podcast.
Herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Heute wieder mit mir, Johanna. Und heute habe ich so viele Gäste, wie wir, glaube ich, noch nie hatten. Nämlich 3 Stück. Also insgesamt sind wir heute zu 4. Und alle meine Gäste haben irgendwie was mit Social Media zu tun. Und ich würde sagen, ich stelle sie jetzt gerade gar nicht selber vor, sondern ich lasse sie sich vorstellen. Ich weiß nicht, Josie, möchtest du vielleicht anfangen? Denn durch dich ist ja das Ganze hier so ein bisschen zustande gekommen.
Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, Johanna, dass du an uns gedacht hast. Ich bin Josephine Drebs, 31 Jahre alt, lebe in München und habe das FemGMT gegründet. Das ist ein InfluencerInnen-Management für KünstlerInnen aus dem Bereich Frauen, LGBTQIA+ und Diversity. Und Phoenix Kay und Laura Gelha sind heute auch mit dabei. Die beiden sind bei mir auch non-exklusiv im Management und ich würde sagen, ich übergebe einfach mal an Phoenix.
Hi, ich bin Phoenix. Ich bin Aktivistin hauptsächlich auf Social Media, bin aber auch Podcast-Host vom Podcast Freitagabend. Dementsprechend quasi absolute Podcast-Expertin hier. Also ich möchte mir selbst die Latte auch sehr hochlegen. Ich kann das. Sonst mache ich so alles Mögliche mit Medien, so ein typisches Berliner Ding. Ich wohne nämlich in Berlin, bin 25 Jahre alt und ja, das ist so, was ich mache. Aktivistin, wofür setze ich mich ein? Ich setze mich ein für die Rechte und Sichtbarkeit der LGBTQIA+-Community, im Besonderen von trans- und non-binären Menschen, weil das bin ich selbst. Ich gebe den Redeball an Laura.
Genau.
Ja, danke schön. Danke, Johanna, für die Einladung. Mein Name ist Laura Gelha. Ich bin Autorin und Unternehmensberaterin in Berlin. Ich berate vor allem Unternehmen in den großen Fragestellungen zur Inklusion und Barrierefreiheit und bin seit 2014 ins Internet gezogen und bin dort aktivistisch tätig, besonders in behindertenpolitischen Fragestellungen. Ja, genau. Und zur Inklusion und so weiter und so fort. Ja.
Okay, schön. Dann haben wir die Vorstellungsrunde einmal hinter uns. Und ich sage vielleicht nochmal genauer, worüber wir jetzt eigentlich sprechen wollen. Und zwar geht es darum, was auf Social Media eigentlich, ja, was es da für Rollenbilder gibt, was man aber auch damit erreichen kann und wie Social Media sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen verändert hat. Denn gerade ihr beide, also Phoenix und Laura, seid beide Aktivistin, habt ihr euch ja schon vorgestellt und genau, macht ja dann nicht den typischen Content, den man vielleicht auf Instagram erwartet, also Beauty, Mode und so weiter, was halt irgendwie so in den Medien immer noch häufig so das typische Bild ist, was da gezeichnet wird. Und Josie, du hast ja auch eine Agentur gegründet, die genau sich auch auf solche Menschen spezialisiert, die eben ja nicht diese Standardklischees so ein bisschen bedienen. Und ja, dann würde ich einfach mit einer Frage einsteigen. Und zwar geht es da um eine Studie von der Malisa-Stiftung. Die ist mittlerweile schon vor 2 Jahren rausgekommen. Und es geht da um die weibliche Selbstinszenierung in den sozialen Medien. Da wurde sowohl zu YouTube als auch zu Instagram so ein bisschen geforscht. Und man hat gesehen, dass ja eigentlich Frauen sich immer so ein bisschen hobbymäßig da verkaufen. Und natürlich auch die typischen Klischeebereiche Mode und Beauty und vielleicht auch noch Food oder Haushalt oder sowas bedienen, während Männer das Ganze eher als professionelle Tätigkeit zeigen und dann auch typischerweise was mit Gaming, Sport und Comedy machen. Nun ist das Ganze ja schon 2 Jahre her und da ist meine Frage, habt ihr gemerkt, dass sich seitdem vielleicht schon was gewandelt hat?
Ui.
Also der Wandel jetzt, wie Frauen auf solchen Medien agieren.
Genau.
Ich kann für mich auf jeden Fall an der Stelle sagen, dass ich ganz persönlich, ohne eine Studie gemacht zu haben, behaupten würde, dass es mir in den letzten Monaten und Jahren immer relativ schwer gefallen ist, anderen Menschen meine Tätigkeit wirklich, ich selbst habe meine Tätigkeit irgendwie abgewertet. Also ich habe mich selbst in dieser Studie gerade irgendwie gesehen, weil ich habe selbst immer gemerkt, dass ich, wenn ich irgendwie noch was filmen musste, irgendwie auch ein aufklärendes Video beispielsweise, dass ich dann meinen FreundInnen gesagt habe, ja, du, ich muss da noch so ein komisches Video filmen, ja, alles gut, und dann habe ich danach Zeit. Aber indem ich sowas dann schon, indem ich diese Wortwahl verwende, öffne ich anderen Menschen eben auch die Tür, meine Tätigkeit auf Social Media ebenso wenig ernst zu nehmen, wie ich das mit meiner Wortwahl tue. Und das ist etwas, woran ich persönlich in den letzten Monaten immer mehr gearbeitet habe, sehe mich selbst aber in dieser Studie demnach auf jeden Fall, dass ich als Frau das eher so ein bisschen hobbymäßig verkaufe. Aber wie gesagt, ich arbeite an mir und werde immer besser darin, weil es ist eine vollwertige Tätigkeit, die ich da betreibe.
Ja, und ich würde da auch sehr, sehr gerne mal anknüpfen, weil es gibt ja auch einen Grund, warum ich diese Agentur oder dieses Management auch gegründet habe. Also ich war vorher in einer klassischen Influencer-Marketing-Agentur in Berlin, 2 Jahre lang, habe dort große Kunden betreut und es war alles schick und schön, aber irgendwie fehlte mir da die Sinnhaftigkeit. Und da ich mich selber auch schon wirklich seit Jahren für LGBTQIA+ und Diversity-Themen, aber auch natürlich frauenrechtliche Themen interessiere, und auch das auf Social Media teile, kam dann eigentlich die Idee zu FemGMT. Und auch mit dem Wunsch oder auch mit der Absicht, da halt ein bisschen Veränderung in der Branche auch voranzubringen. Also, weil ich das Gefühl habe, so wie du das, Johanna, gerade erklärt hast, finde ich, ist es im Mainstream schon der Fall. Also im Mainstream ist es immer noch so, dass diese ganzen klischeebehafteten Themen immer noch im Vordergrund stehen. Beauty, Fashion, Gaming etc. Aber solche Themen, die wir gerade besprechen, wie aktivistische Themen, also wirklich Haltungsthemen auch, dass das halt zwar mehr wird, aber immer noch in den Kinderschuhen steckt. Und deswegen war auch die Absicht, dieses Management zu gründen, um da halt auch so ein bisschen eine Form von Unternehmensberatung zu sein, zu vermitteln und zu sagen, hier, das ist das Portfolio von haltungsstarken InfluencerInnen, die ihr buchen könnt für eventuelle Markenbotschafterinnen oder ähnliches. Und da einen Wandel zu vollziehen, ist halt viel Arbeit, aber es wird langsam. Das ist so meine Haltung. Wie siehst du das, Laura? Hast du da Einschätzungen?
Also ich habe ja, wie eben schon gesagt, dass ich seit 2014 eigentlich im Internet unterwegs bin und dort eben meine Lebensrealität breit bespreche und auch zeige etc. Und ich glaube, dass seit diesem Jahr 2014 oder danach auch schon vielleicht zur gleichen Zeit immer mehr Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen in die Medien gegangen sind, beziehungsweise in die Öffentlichkeit gegangen sind und dort eben einfach Einblicke zu gewähren in ihre ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten. Und gerade in den letzten 2-3 Jahren, würde ich sagen, ist da ein regelrechter Trend, ich spreche gerade ganz bewusst von Trend, daraus entstanden, denn man konnte wirklich sehr klar beobachten, dass immer mehr Menschen mit Behinderungen, Frauen mit Behinderungen in die Öffentlichkeit gegangen sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen und mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und sich dieser Trend langsam umwandelt in einen festen Bestandteil von Social Media. Und das tut mir sehr, sehr gut, denn ich erinnere mich zurück. Ich war um das Jahr 2014 eigentlich die Einzige oder sehr alleine im Internet unterwegs und sehe jetzt eben immer mehr Frauen oder Personen mit Behinderung. Und das gewährleistet mir natürlich dann auch eben einen viel, viel weiteren Blick in ganz unterschiedliche Richtungen. Und auf einmal fühlt man sich nicht mehr eben so alleine. Und das schafft einfach ein unglaubliches Wir-Gefühl. Was mich interessieren würde bei dir, Josie, ist, wie ist denn dein Echo von Unternehmen? Also wenn du jetzt mit deinem, ich möchte sagen, sehr diversen Portfolio irgendwo anklopfst und sagst, hey, schaut euch diese Frauen an, wie reagieren dann Unternehmen bzw. Marken?
Also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass da schon Wandel stattfindet im Sinne von, dass die Marken und Unternehmen sich schon bewusst sind, dass sie jetzt auf den Zug aufspringen müssen. Auf diesen Trend, wie du es gerade selber auch gesagt hast, weil ich sage auch immer gerne, Unternehmen vor allen Dingen, die großen Budgets haben und die großen Unternehmen, die also wirklich auch in der Medienlandschaft häufig vorkommen, haben auch einfach die Pflicht, die Gesellschaft breiter abzubilden. Und das ist es nun mal. Und das ist ganz klassisch, ganz einfach so gesagt. Und ich habe das Gefühl, dass selbst wenn Unternehmen dann noch ein bisschen konservativer denken oder ein bisschen zurückhaltender sind, dass sie trotzdem gewollt sind, mir zuzuhören und zu sagen, okay, was glaubst du denn, wie können wir da vorgehen und so weiter. Deswegen meine ich, so ein bisschen geht dieser Agenturalltag, den ich sonst habe, auch so ein bisschen über in Unternehmensberatung. Und weil dieses Diversitätsthema ja auch, wie du selber gesagt hast, Laura, auch einfach schon ein Trend ist. Aber ich habe bisher nur in wenigen Ausnahmen Unternehmen oder Marken auf dem Tisch gehabt, die wirklich gesagt haben, nein, wir wollen nicht mit ich nenne es jetzt mal ganz grob, progressiven InfluencerInnen arbeiten oder mit Transfrauen oder ähnliches, habe ich bisher sehr, sehr, sehr selten erlebt, Gott sei Dank.
Ich habe das tatsächlich schon mal so ähnlich erlebt, dass eine Brand zu mir meinte, dass es zu politisch ist, mit mir zusammenzuarbeiten, was ich sehr, sehr schade fand. Mhm. Es ist ein sehr großes deutsches Unternehmen, international bekannt. Und das war so vor 1-2 Jahren und da hieß es, es tut uns leid, es ist uns zu politisch. Fand ich sehr interessant, weil ich mich nicht als wahnsinnig politisch wahrnehme. Ich glaube, das führt jetzt zu weit, aber das ist für mich persönlich ein bisschen meine Einstellung, dass vieles, was aktuell als politisch links wahrgenommen wird, in meinen Augen eigentlich nur logischer Menschenverstand ist. Aber ich wollte eigentlich gerade noch kurz was zum Wort Trend sagen, weil das Wort Trend und wenn ich auch darüber nachdenke, dass das Aktivismus zum Trend irgendwie ja schon geworden ist in den letzten Jahren, und irgendwie ist daraus fast ein Geschäftsmodell ja schon geworden. Und das klingt in erster Linie klingt das für mich auch selbst erstmal ziemlich negativ, um ehrlich zu sein. Weil das Wort Trend, was gibt es sonst für Trends? Modetrends, Einrichtungstrends, whatever. Aber ich glaube, dass an dieser Stelle die negative Behaftung, die ich persönlich spüre, wenn ich in diesem Kontext über das Wort Trend spreche, eigentlich gar nicht, also das sollte man dem so ein bisschen nehmen, weil wenn etwas erstmal, also erstmal muss es ja dieses Trendgefühl geben, damit es dann hoffentlich auf lange Sicht aber trotzdem Bestand hat, weil die Menschen verstehen, dass es eben nicht nur ein Trend ist, sondern eben etwas Langfristiges, mit dem sich Unternehmen und die ganze Gesellschaft beschäftigen muss. Aber ja, das war noch ein Gedanke von mir zum Wort Trend und ja.
Ja, ich denke, das ist auch wirklich ein guter Einwand, Phoenix, weil ja, das ist wirklich gar nicht so einfach. Ich hab auch das Gefühl, also ich habe so ein bisschen die Angst, sagen wir so, ich habe so ein bisschen die Angst und die Sorge, dass, so wie du es gerade beschrieben hast, nur ein Trend ist gerade und in ein paar Jahren wieder irgendwie vergessen sein wird. Aber auf der anderen Seite sehe ich es auch genauso wie du. Es ist etwas, was in unserer Gesellschaft fest verankert ist und deswegen eigentlich kein Trend sein sollte, sondern viel mehr langfristig gedacht wird. Und das ist ja auch das Ziel von, Unternehmen wie zum Beispiel auch von meinem FemGMT. Also es ist natürlich schon das Ziel, dass das jetzt nicht nur ein Trend ist für die nächsten Jahre, sondern dass es wirklich langfristig verankert wird in Markenbotschaften, Werbeplatzierungen etc.
Ja, ich glaube auch, das Wort Trend hat irgendwie immer oft so eine negative Behaftung, weil zum einen gesagt wird, ja, das ist dann ja bald wieder vorbei und zum anderen wird den Leuten auch häufig irgendwie unterstellt, ihr macht das ja nur, weil das jetzt gerade ein Trend ist oder so oder weil ihr euch dadurch hofft, mehr Follower oder sonst was zu bekommen. Aber ich glaube, ja, da muss man einfach von dieser negativen Behaftung auch so ein bisschen wegkommen und sich eigentlich freuen, dass immer mehr Leute dann auch in diesem Kontext sich auch auf Social Media zeigen.
Ja, so dann man ja aber auch ein bisschen aufpassen muss, ne? Also klar, ich schließe mich da total in euren Gedanken an. Aber natürlich gibt es auch sehr, sehr viele Anfragen, Unternehmen etc., für die das eben noch gerade ein ja, Trend, um jetzt bei diesem Wort zu bleiben, ist und sie dann eben Anfragen stellen und mich in dem Sinne vielleicht auch als Token einsetzen müssen. Und dann gibt es natürlich ganz viele kleinere oder feinere Unterscheidungen, denn auch ich lasse mich hier und da einfach zum Token auch machen, auch ganz bewusst, denn ich glaube, dass es auch so einfach an uns liegt, auch wieder, also wir tragen da, glaube ich, auch wieder eine Verantwortung, was nicht gut bedeutet unbedingt. Aber ich glaube, dass wir, dass wir eben auch dafür Sorge tragen, gerade dass diese Zeit eben nicht zum Trend wird und ich als solchen irgendwie etablieren kann, sondern dass wir hier etwas Nachhaltiges kreieren und dass wir, wie soll ich sagen, irgendwie die vielleicht Vorreiterinnen, wenn man das so sagen möchte, sind für eine sehr, sehr starke, nachhaltige Bewegung und die sich irgendwann einfach festsetzen wird und gar nicht mehr wegzudenken ist.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das Form von Aktivismus immer auf lange Sicht gedacht werden muss und immer auch, also ja, auch nachhaltig sein muss, also dass es nachhaltig eine Veränderung in der Gesellschaft hervorrufen kann und eben nicht nur einen kurzen Trendmoment hat. Trotzdem, Johanna, du hattest eben gesagt, dass es bald auch wieder dann vorbei ist, also dieses so eine Trendwelle und dann ist es auch wieder zu Ende. Ich muss gestehen, dass ich aber auch ein bisschen denke, naja, hoffentlich ist es auch bald wieder ein bisschen zu Ende, weil ich mir denke, dass ich ganz persönlich, gar nicht auf irgendwelche anderen Menschen, die Aktivismus betreiben, bezogen, sondern einfach auf mich bezogen, ich betreibe Aktivismus und das werde ich auch in gewissen Maßen wahrscheinlich für den Rest meines Lebens tun. Aber dass das wirklich so mein Hauptberuf ist, Aktivistin zu sein, das hoffe ich, also was heißt das hoffe ich? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das in 5 bis 10 Jahren nicht mehr so sein wird, weil entweder hat sich hoffentlich ein bisschen was in der Gesellschaft verändert, dass ich sagen kann, ja gut, jetzt muss ich auch nicht mehr so akut. Und wenn das nicht passiert, wenn es sich in der Gesellschaft nicht genug verändert, dass ich sage, okay, jetzt muss ich auch nicht mehr so doll dahinter mich klemmen, dann weiß ich jetzt schon sicher, dann werde ich aber dann auch keine Kraft mehr haben. Das heißt, ich glaube also so, ich hoffe, dass mein Aktivistinnen-Dasein auch in gar nicht so weiter Zukunft irgendwann auch wieder ein bisschen weniger wird. Weil sich, wie gesagt, entweder was verändert oder ich werde keine Kraft mehr haben.
Ja, genau, das ist bestimmt für den Aktivismus auf jeden Fall wichtig. Aus der Perspektive hatte ich es auch noch gar nicht gesehen, aber es ist natürlich trotzdem das, was ja weiterhin passieren sollte, dass eben ja ganz unterschiedliche Menschen sich auch auf Social Media zeigen und dass es dann nicht plötzlich wieder so ist, dass man nur, sage ich jetzt mal ganz blöd, mit langen blonden Haaren und großen Brüsten oder so da Erfolg haben kann. Ich möchte auch nochmal sagen, dass ich das gar nicht negativ meine, wenn ich sage, dass klischeebehaftete Themen jetzt irgendwie sowas sind wie Mode oder Beauty. Ich habe nur das Gefühl, dass das ja die Themen sind, die man da häufig so auf Social Media sieht. Und war für mich gerade auch nochmal ganz interessant, das so aus eurer Perspektive zu sehen, dass ihr ja immer die Unternehmen dann, die das auch als Trend sehen, im Kopf habt. Ich hatte jetzt eher daran gedacht, dass ja vielen InfluencerInnen dann auch vorgeworfen wird, ja, ihr macht das nur, weil das gerade ein Trend ist oder so. Und das, finde ich, natürlich ist dann immer ein blöder Vorwurf irgendwie.
Ja, ich glaube tatsächlich an der Stelle, das will ich jetzt nur auf mich beziehen. Ich meine, Laura kann sich dazu super gerne gleich äußern. Ich meine, ich habe ja irgendwie auch gar keine Wahl. Also ich bin halt eine Transfrau und ich glaube, deswegen bekomme ich da jetzt keinen Vorwurf, dass ich auf einen Trend aufspringen würde, weil das bin ja halt einfach ich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man mir das trotzdem negativ auslegen kann, auf jeden Fall, weil jetzt gerade funktioniert es und ich reite diese Welle, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Trotzdem sehe ich für mich gar keine andere Wahl und dadurch ist es für mich eine Selbstverständlichkeit und ich glaube, dadurch wird mir auch dieser Trendvorwurf nicht so schnell gemacht, weil er halt sich, woran orientiert er sich? Ich bin ja einfach nur eine Transfrau, die ja auch auf Social Media viel Mode und Make-up etc. macht. Und dann bin ich ja auch noch trans und setze mich da eben auch noch ein. Aber ich bin es ja einfach und dadurch habe ich jetzt den Vorwurf noch nicht bekommen. Laura, wie geht es dir da?
Ich wollte gerade sagen, den Trend, in Anführungsstrichen Trendvorwurf, den würde ich auch eher weißen, nicht behinderten Cis-Frauen dann machen,
ja,
oder Personen
Fall
machen als uns. Also natürlich, denn natürlich beobachte ich das unglaublich. Ganz aktuelles Beispiel, Black Lives Matter Bewegung. Da war meine Timeline voll, wirklich voll von Posts zu Black Lives Matter von weißen Frauen. Und natürlich muss ich dann eben auch meine eigene Timeline hinterfragen und welchen Personen ich eigentlich so folge in meinem Leben. Aber und dass dann eben solche Beiträge geteilt, aufgenommen werden, wieder geteilt, vervielfacht werden, da würde ich eher diesen Vorwurf dann hinstecken. Was passiert hier gerade und was ist eigentlich gerade der Fokus? Geht es hier um Personengruppen, die einfach harte Diskriminierungserfahrungen machen, vom Tod bedroht sind, oder geht es hier gerade um deine weiße Reichweite? Und da denke ich eben eher an diese Person. Und was du gerade gesagt hast, Phoenix, ja genau, also ich mache also genau das. Es ist nun mal Fakt, dass meine Behinderung einfach mein Leben, meinen Alltag unglaublich beeinflusst, weil ich mich natürlich vielen ganz unterschiedlichen Diskriminierungsarten jeden Tag konfrontiert sehe und weil ich immer wieder gegen dieses Konzept Behinderung, was mir von der Gesellschaft eben auferlegt wurde sozusagen, ankämpfen muss und mich rechtfertigen muss für mein Leben. Und das zieht sich durch meine Arbeit, durch alle Lebensbereiche, die ich eben so mit mir bringe. Und genau, und deshalb ist auch mein Aktivismus so ein natürlicher Teil meines Lebens und meiner Arbeit geworden. Ich könnte es mir überhaupt gar nicht mehr weg vorstellen, sozusagen.
Laura, ja, das geht mir. Sorry, ich würde super gerne da noch einhaken und Laura auch noch eine Frage dazu stellen, weil ich merke das selbst. Ich stelle das manchmal fest, dass viele. Damit möchte ich jetzt nicht, also es gibt viele Situationen, wo ich mit Medien in Kontakt bin, wo ich Interviews gebe und führe, wo es eben immer auch sehr viel natürlich um mein persönliches Leben geht und wie es mir dabei geht. Und ich habe das neulich beschrieben, dass es manchmal ist wie eine Psychotherapie, aber mit einem unausgebildeten Therapeuten, nämlich hin und wieder mal JournalistInnen, die da irgendwie sehr ungestüm Fragen stellen.
Ja.
Ja. Geht es dir da genauso?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe das in all den Jahren ganz gut hinbekommen, dass ich eine wunderbare Grenze zu mir als Person ziehen kann. Und alles, was über dieser Grenze liegt, betrachte ich als Behinderung im gesellschaftlichen, politischen und sozialen Kontext. Und da kann ich mich unglaublich gut von abgrenzen. Also ich kann 3 Stunden über Behinderung sprechen, ohne einmal von mir selbst persönlich gesprochen zu haben. Und das habe ich aber auch erst lernen müssen in den ganzen Jahren und in der ganzen Konfrontation mit Medien. Denn wenn ich das nicht geschafft hätte, dann, oh Gott, dann wäre ich oft abends heulend nach Hause gefahren. Und,
ja, wahrscheinlich muss ich mir da noch ein paar Tipps von dir abholen.
Ja, wir telefonieren nachher, ja.
Ich bin auch ein bisschen neuer im Business. Aber Josie, sorry, ich hatte dich ja eigentlich unterbrochen gerade.
Alles gut, es baut eigentlich immer noch ganz gut darauf auf, weil Laura, ich habe eine Frage an dich. Und zwar hast du ja bei der Vorstellungsrunde erzählt, dass du auch Unternehmensberaterin bist. Und gerade hast du auch gesagt, dass du 3 Stunden über das Thema Menschen mit Behinderungen sprechen kannst, ohne dich selbst zu erwähnen. Was genau berätst du Unternehmen im Thema Inklusion, Barrierefreiheit und so weiter? Kannst du da ein bisschen Einblick in diese Arbeit geben?
Also das kommt natürlich immer total auf das Unternehmen an und mit welchem Hintergrund ich dort angefragt werde. Natürlich erlebe ich so Kategorien wie, wir müssen jetzt mal irgendwas in Inklusion machen. Komm, lass uns irgendwie einen Workshop buchen und dann findet man mich eben als Person im Internet sehr schnell. Und also solche Sachen gibt es natürlich auch und dann meistens ist es die Kategorie, okay, jetzt komme ich wieder zu diesem ätzenden Wort, was ich glaube, ich bis zum Schluss dieses Podcasts durchziehen wird, Trend. denn es gibt eben wirklich viele Unternehmen, die eben diesen Trend beobachten von außen, beziehungsweise diese Wichtigkeit, die Relevanz einfach für sich erkannt haben, dass man um Diversität einfach nicht mehr drum herum kommt, egal ob im Unternehmen selbst, in den Strukturen des Unternehmens oder eben auch im Hinblick auf die Vermarktung nach außen. Und genau, und da finden dann eben Beratungsgespräche statt und dann, sitzt man dort und, oder eben nicht mehr dort, sondern man trifft sich ja heute nur noch im Internet oder digital und dann fängt man ganz von vorne an in der Geschichte und meistens sind das dann Fragen, also wir wollen gerne Menschen mit Behinderungen bei uns einstellen. Wir wollen sie gerne auf den ersten Arbeitsmarkt sehen und als ArbeitskollegInnen begrüßen. Aber wo sind die eigentlich alle? Also bei uns bewirbt sich niemand. Das ist ganz, ganz oft so, fangen meistens Gespräche an. Und dann geht es so weiter, dass ich mich dann eben in so einer Geschichte wiederfinde, wo ich erstmal erzähle, wie die Lebensrealität von behinderten Menschen in Deutschland eigentlich aussieht. Und um einfach mal eine Zahl zu nennen, damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Jeder 10. in Deutschland lebt mit einer offiziellen Behinderung, also sprich hat einen Schwerbehindertenausweis. Und das sind ziemlich viele Menschen. Wenn jeder 10. behindert ist und dann kann man sich halt die Frage stellen, okay, aber wo sind die eigentlich alle? Eigentlich, laut dieser Statistik, müsste ich doch mindestens eine Person in meinem Freundeskreis haben, die oder der eine Behinderung hat. Oder in meinem Arbeitsumfeld oder an der Uni oder an der Schule etc. Aber dann wird die Suche eben sehr, sehr schnell dünn ausfallen, beziehungsweise ins Leere laufen. Und dann kann man eben weitergehen mit dem Gedanken, beziehungsweise auch wieder eine Zahl nennen, dass einfach in Deutschland über 300.000 Menschen mit Behinderung in Behindertenwerkstätten arbeiten. Das sind Behinderungen, das sind dann Lernbehinderungen, körperliche Behinderungen. Das sind aber auch sehr, sehr viele Menschen, die psychische Behinderungen haben, kognitive Behinderungen haben. Und solche Menschen leben dann eben fernab von der Gesellschaft, in einer sogenannten Parallelgesellschaft, wie wir gerne sagen. Sie finden also in der Mitte der Gesellschaft nicht statt. Genau, und das ist dann eben, das ist sozusagen dieser Anfang der ganzen Geschichte, der dann darauf hinausläuft, um Antworten zu finden auf die Frage, wo sind die eigentlich? Bei uns bewirbt sich einfach niemand. Und dann muss man anders ansetzen und neue Lösungen schaffen, beziehungsweise die eigenen Unternehmensstrukturen hinterfragen. Wo haben wir Barrieren? Wie können wir den Weg barrierefrei ebnen für ganz unterschiedliche Behinderungsarten? Denn es ist auch ein ganz, ganz großes Thema, dass eine Behinderung als allererstes ein rollstuhlfahrender Mensch assoziiert wird. Dass es aber sehr, sehr viele unterschiedliche Krankheitsbilder, Behinderungen gibt. Das haben viele eben auch nicht auf dem Schirm. Und wenn ich das Wort Barrierefreiheit zum Thema mache, dann kommt da ganz oft diese sehr eindimensionale Vorstellung von Treppen, Stufen, Aufzug, ja, nein. Sprich, ich habe jetzt eben, unser Unternehmen ist barrierefrei, weil wir haben hier keine Stufen. Aber barrierefrei bedeutet auch, den Zugang zu gewährleisten für Menschen mit Sehbehinderung, für blinde Personen, für Menschen mit Lernbehinderung. Ist zum Beispiel eine Internetseite, ist sie für sehbehinderte bzw. blinde Personen zugänglich? Was ist mit gehörlosen Menschen? Etc., etc. Also man fängt da wirklich ein ganz großes Thema an. Man öffnet auch so ein bisschen die Büchse der Pandora. Aber am Ende wird es sich lohnen, sich genau damit auseinanderzusetzen, weil die Statistik auch gezeigt hat, dass diverse Teams einfach besser performen und zu besseren Ergebnissen am Ende des Tages kommen, weil sie natürlich viele unterschiedliche Lebensrealitäten abbilden, sprich keine oder wenige blinde Flecken haben. Und ja, somit kann zum Beispiel ein Endprodukt sich an viele, viele Menschen richten, weil es vorher eben mitgedacht wurde, dass es eben viele unterschiedliche Menschen und Lebensrealitäten gibt.
Wow. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Insights.
Seid ihr noch da?
Ja, wir sind noch da. Vielen, vielen Dank für die Insights. Und ich würde da auch super gerne, Johanna, ich hoffe, ich nehme dir da nichts vorweg, aber ich würde da halt super gerne mal den Bogen nochmal zurück zu Social Media lenken, eben weil du gerade von Sichtbarkeit sprichst. Also diese Zahl, ich nenne sie gerne nochmal, jede 10. Person, die man kennen müsste, wäre oder sollte, könnte behindert sein oder ein Mensch mit Behinderung sein. Und also wenn man sich mal selber hinterfragt, da hast du recht, da kommt man sehr wahrscheinlich dann schnell darauf, dass das vielleicht gar nicht so zutrifft für einen selbst. Und deswegen ist ja Social Media wiederum ein Ort, der diese Sichtbarkeit schaffen kann. Jetzt die Frage an euch, ist das mehr Fluch oder mehr Segen? Also ist es eigentlich dadurch, dass man sozusagen mit seiner Behinderung oder mit seiner Andersartigkeit nach außen geht, eigentlich ein Segen, weil man sagt, hey, ich schaffe hiermit mehr Sichtbarkeit und ich gebe diesem Menschen eine Stimme, aber gleichzeitig auch ein Fluch, eben weil die Menschen da draußen auch ziemlich grausam sein können und einen mit Hate-Kommentaren oder Ähnliches negativ beeinflussen können. Also wie seht ihr das?
Also für mich persönlich ist das so, also ja, es gehört beides mit dazu, aber ich habe den Weg gewählt, sehr offen und öffentlich mit meinem Weg umzugehen, um anderen Menschen hoffentlich den Weg irgendwie mal einfacher zu gestalten. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, diesen Weg öffentlich zu gehen, weil ich die Kraft habe oder weil ich aktuell glaube, beziehungsweise aktuell bin ich mir sicher, dass ich die Kraft habe, mit eben auch dem Negativen, was einem da so entgegenkommt, umgehen kann. Aber genau, und ich fühle mich dem gewappnet, ich fühle mich dafür, ich glaube, ich kann das. Und da gehört so eins zum anderen. Gerade weil ich glaube, dass ich das kann, bin ich auch die Person, die es öffentlich teilt, wie es mir so geht und was ich mache und wie das als Transfrau eigentlich so ist.
Da würde mich auch mal interessieren, ihr hattet ja eben schon so ein bisschen angesprochen, wie lange ihr auch auf Social Media und so weiter schon unterwegs seid. War es bei euch so, dass ihr erst eigentlich ein Profil auf Instagram oder wo auch immer hattet, bei dir, Laura, 2014 dann wahrscheinlich nicht, und eigentlich so ganz normal euer Leben geteilt habt, wie das viele Leute machen, und dann gemerkt habt, okay, dieser Aktivismus kommt da irgendwie dann automatisch mit einher, oder wolltet ihr von Anfang an da eigentlich aktivistisch tätig sein?
Also ich wollte überhaupt nicht aktivistisch tätig sein. Aber genau da, das, was Laura und ich eben schon beide kurz angesprochen haben, bei mir war es eben am Anfang so, mich sehen noch nicht so lange viele Menschen auf Social Media. Ich bin da aber schon wahrscheinlich länger als 2014, Laura eventuell ja auch, aber ich bin irgendwie, also auf Social Media bin ich bestimmt schon seit 10 Jahren und versuche da irgendwie Followerzahlen aufzubauen, was viele Jahre nicht funktioniert hat. Aber ich wollte auf jeden Fall nicht aktivistisch sein. Bei mir hat das alles so angefangen, dass ich Meinungen zu Themen hatte und dass ich Unterrepräsentation und Diskriminierung wahrgenommen habe und dann eben genau ähnlich, wie wir das vorhin schon angesprochen haben, gar keine andere Wahl gesehen habe, außer die Reichweite, die ich bis dato aufgebaut hatte und immer weiter aufbaue, eben dafür auch zu nutzen. Das geht für mich gar nicht anders.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall interessant zu wissen. Und du meinst ja auch, in 5 Jahren willst du eigentlich nicht mehr unbedingt aktivistisch tätig sein. Wäre es dann für dich so das Ideale, dass du einfach dein Profil hast und da ganz normal das teilst, was du irgendwie gerade interessant findest, ganz unabhängig davon, weil die Gesellschaft dann einfach schon so weit ist, dass man sagt, es interessiert mich jetzt nicht unbedingt, dass du eine Transfrau bist oder so, sondern ich will lieber wissen, weiß ich nicht, welchen Lippenstift du trägst oder sonst was.
Also ich glaube, die gesamte Gesellschaft wird auch in 5 Jahren noch im Ansatz nicht so weit sein, aber vielleicht ein bisschen weiter. Und das Schöne ist, dass in meiner Community jetzt schon ganz viele Leute da sind, die es mehr interessiert, welchen Lippenstift ich drauf habe, als dass ich trans bin. Aber ich möchte dann hoffentlich weiterhin mein Profil haben, eventuell nicht mehr ganz so viel aktivistische Inhalte selbst produzieren, aber natürlich nach wie vor von anderen Menschen teilen, weil ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren, in naher Zukunft, strukturelle Probleme unserer Gesellschaft, was Diskriminierung angeht, behoben sein werden. Dementsprechend werde ich, solange ich eine gewisse Plattform habe, solange ich Menschen in irgendeiner Form erreichen kann, werde ich das für Menschen und Situationen nutzen, in die ich unfair finde, wo Diskriminierung stattfindet, etc. Aber ich selbst als Person möchte dann vielleicht eher anderweitig stattfinden und eben Dinge machen, weil ich gut bin und nicht mehr, weil ich trans bin.
Ich finde ja aktivistische Arbeit zum einen ultra spannend. Also ich könnte mir gar kein spannenderes Thema gerade vorstellen oder schon seit Jahren nicht mehr vorstellen als Inklusion. Ich finde das unglaublich geil. Ich hätte auch unglaublich gerne Disability Studies studiert, hätte ich damals schon gewusst, dass es diesen Studiengang gibt. Und ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, was ich sonst machen würde. Also ich finde das einfach generell einfach so ultra spannend. Okay, und jetzt bin ich auch noch selbst davon betroffen. Das kann man jetzt vielleicht als Jackpot auch betrachten, aber ich finde es einfach unglaublich spannend, mich damit auseinanderzusetzen und auch aus einer immer mehr wissenschaftlicheren Perspektive zu betrachten. Ich sehe es aber auch als Fluch, weil meine Arbeit als Aktivistin nicht irgendwie um 18 Uhr endet. Also ich fange nicht morgens um 9 an und höre um 18 Uhr auf. Ich nehme das eben mit nach Hause. Also ich kann die Behinderung nicht irgendwie im Büro lassen oder so. Und ich nehme sie dann mit und dann begegnen mir Barrieren auf dem Weg nach Hause, abends im Fernsehen, was weiß ich denn. Und deshalb kann Aktivismus, was jetzt mich angeht und mein Thema angeht, auch sehr, sehr, sehr anstrengend sein, weil ich eben selbst davon betroffen bin und nicht sagen kann, oh, so heute arbeite ich, meine ich. So, ich bin einfach immer da und immer präsent. Das Lustige ist, das ist super spannend. Vorletztes Jahr war ich lange in den USA unterwegs und habe sehr, sehr schnell gemerkt, ah, geil, hier habe ich ja wirklich Urlaub. Also ich bin ja hier wirklich im Urlaub und kann mich hier frei bewegen. Ich kann die Orte besuchen, die ich gerne möchte, weil sie ganz einfach barrierefrei sind. Ich muss mir überhaupt gar keine Gedanken mehr darüber machen, ob jetzt ein Restaurant oder eine Bar, wo ich hingehen möchte, barrierefrei ist. Und zweitens, ob sie auch eine rollstuhlgerechte Toilette hat. Ja, weil Alkohol trinken und nicht auf Toilette können, das ist einfach es ist einfach eine Katastrophe. Und deshalb habe ich dort, weil mir eben weniger Barrieren begegnet sind, dort in meinem Alltag als hier im deutschen Alltag, auf einmal so ein Gespür dafür bekommen, ich kann hier mehr ich sein, beziehungsweise ich kann mehr andere Merkmale, andere Seiten von mir viel mehr ausleben. Meine Behinderung, die passiert einfach hier so nebenbei. So, da muss ich mir gar keinen großen Kopf machen. Und hier in Deutschland, wo mir sehr viele Barrieren begegnen, ist das eben ganz anders. Denn hier entscheiden die Orte, ob ich sie besuchen darf oder nicht. Ich habe hier in meinem Kiez, wo ich wohne in Berlin, habe ich eben, das ist irgendwie so 2-3 Restaurants oder Bars geben, wo ich stufenlos reinkomme und wo ich weiß, da ist auch eine Toilette, auf die ich drauf kann und ansonsten halt nichts. Und dann natürlich steuere ich diese 3 Locations mehr an als alles andere. Ja, und da ist eben dann meine Behinderung in Form von behindert werden einfach viel, viel, viel präsenter. Ja.
Ja, du hast das Thema Barrierefreiheit jetzt ja auch da schon angesprochen und hattest vorhin auch schon mal gesagt, dass da viel dann immer an Rollstuhlfahrer gedacht wird oder Fahrerin, wo du ja auch gesagt hast, da ist gerade hier in Deutschland jetzt auch noch sehr viel zu tun. Gleichzeitig ist aber ja auch Social Media oft nicht barrierefrei, nämlich dann für Menschen mit Sehbehinderung oder mit einer Hörbehinderung. Da hatte ich zum Beispiel nämlich letztens auch diese neue App Clubhouse, dass es da auch viel Kritik zu gab, dass die für Gehörlose irgendwie ja gar nicht zugänglich ist. Da weiß ich nicht, ob kannst du da noch was zu sagen, Laura?
Ja, es ist nicht nur für Gehörlose nicht zugänglich, sondern eben auch für blinde bzw. sehbehinderte Personen. Ebenfalls nicht, weil die App eben auch nicht diese ganz typischen, eigentlich sehr einfach zu programmierenden, technischen Voraussetzungen hat, damit sie eben auch sehbehinderte oder blinde Personen bedienen können. Ja, sie ist sehr, sehr exklusiv, die App. Deshalb bin ich auch einfach, ich möchte fast sagen, nie da. Also den einzigen Talk, den ich da jemals hatte, war mit dir, Josie, unter anderem. Und ansonsten meide ich ganz einfach auch aus Prinzip diese App. Ja.
Wobei ich an der Stelle auch sagen möchte, ich muss diese App gar nicht mehr, ich habe auch ein Problem mit dieser App auf jeden Fall und dass das nicht inklusiv genug ist, definitiv. Aber ich muss diese App auch gefühlt gar nicht mehr so krass meiden, weil es mich einfach gar nicht mehr so interessiert. Was jetzt schon wieder irgendwelche weißen, nicht behinderten Cis-Menschen in ihrem ja ach so schrecklichen Leben erlebt haben, was da ganz viel passiert, vor allem jetzt zur Pandemiezeit, Menschen, die da irgendwie meinen, von ihrem ja so ach so schrecklichen Leben zu berichten und irgendwie keinen Realitätscheck machen, wie unglaublich privilegiert sie hier in Berlin-Mitte wohnen, weil da wohnen die meisten, die da sprechen. Ich wollte jetzt gar nicht so einen Rant starten über diese App, aber...
Ja, doch, mach weiter.
Sie ist auf vielen Ebenen, also die Menschen, die da eventuell immer noch nicht drauf waren, es gibt wenige kleine Ausnahmen von Talks, die wirklich schön sind. Josie ist da ein bisschen mit drin und macht da hin und wieder mal einen. Die sind toll, das kann ich empfehlen, vieles andere kann ich da nicht empfehlen.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Clubhouse lange nicht mehr so trendy ist. Und da sind wir beim... Laura, du hast recht, der Begriff Trend zieht sich durch unseren Podcast durch. Aber der Trend lässt nach. Und das liegt meiner Meinung nach, und die ist wirklich sehr subjektiv, auch daran, dass am Anfang, als Clubhouse hier in Deutschland eingeschlagen ist wie eine Bombe, hatten nur die ganz exklusiven und privilegierten Cis-Menschen Zugang dazu, weil sie ja über die Invites reingeholt wurden. Das heißt, man kann sich ja nicht die App runterladen und einfach sich anmelden und that's it, sondern du brauchst ja auch noch eine Einladung. So, und jetzt ist es so, ich sag's jetzt mal wirklich ganz drastisch, damit es bildlich auch klar wird, da war die Elite am Start, die haben sich da untereinander gegenseitig die Bäuche gestreichelt und jetzt ist es so, dass das Fußvolk, ich setze es in Gänsefüßchen, sagt man überhaupt noch Gänsefüßchen, in Anführungsstrichen, dass das Fußvolk jetzt auch dabei ist und drin ist und plötzlich ist es nicht mehr spannend und plötzlich ist da gar nicht mehr so viel los wie noch vor 2, 3, 4 Wochen. Und das sehe ich total kritisch. Ich hätte gehofft, dass wenn auch mehr Leute Zugang dazu bekommen, dass sie auch weiterhin gut funktioniert, damit das ausbaufähig ist. Aber es scheint ja jetzt schon wieder total der Trend weggeflacht zu sein, jetzt wo die Elite nicht mehr alleine ist. Das ist so ganz drastisch gesagt meine Haltung dazu.
Ich habe dazu einen Gedanken und auf die Gefahr hin, dass der sehr unsympathisch und vielleicht auch blöd ist. Aber ich gehörte, obwohl ich nicht cisgendered bin, also im Kreis von den Menschen, die ich so kenne, war ich eine der ersten Personen, die da auch irgendwie eine Einladung bekommen hat und war da ein bisschen unterwegs. Und ich muss gestehen, dass ich aber eben auch diesen Trend, unser Lieblingswort des heutigen Tages, dass dieser Trend von Clubhouse, der sich dann eben relativ schnell wieder aufgelöst hat, eben Josie, genau wie du sagst, eventuell auch aufgrund dessen oder vielleicht auch gerade, weil eben die Elite nicht mehr unter sich war, das kann ich aber auch verstehen, weil für mich war die App gerade spannend und das mag ein Bild in meinem Kopf sein, was nicht gut ist, was ich, wahrscheinlich ist das am Ende, kommt es hier auf eine Kapitalismuskritik bei raus, aber ich fand es gerade spannend, weil da eben so viele Menschen waren, die ich irgendwo bewundere, mit denen man sich vernetzen konnte, die erstmal im Zweifel zu dieser Elite irgendwie zählen. Aber genau deswegen war es auch spannend für mich, wenn das irgendwie Sinn macht.
Ja, das ergibt schon Sinn, weil mir ging es ja nicht anders. Die ersten Clubhouse-Talks, die ich dort gehört habe, waren wirklich auch hochfeministische Talks mit Dorothea Bär, Tijen und so weiter. Es waren wirklich schon echt klasse Frauen unterwegs, die da wirklich echt tolle Talks gehalten haben. Und irgendwann hat sich das leider tatsächlich in Luft aufgelöst. Also jetzt sind wirklich, muss ich ehrlich gestehen, lange nicht mehr so hochklassige Talks zu hören als noch vor einem Monat. Also ist irgendwie eine traurige Geschichte mit Clubhouse.
Ja, wobei für mich ist eigentlich auch der Hauptgrund, obwohl ich das selbst gar nicht mit eigenen Augen gesehen habe, aber es haben Medien darüber berichtet, denen ich jetzt erstmal per se vertraue, dass das auch der Wahrheit entspricht. Und da kommen wir auch wieder zum großen ganzen Thema Social Media auch irgendwo zurück, weil das, was bei Clubhouse ja auch passiert ist, die App gab es ja in den USA, glaube ich, schon eine Weile, dass eben Menschengruppen, die diskriminierend sind, die homophob sind, die auch sehr rechtes Gedankengut, Nazi-Gedankengut in sich tragen, sich da wieder getroffen haben, weil diese App eben einfach gar nicht so, die war halt irgendwie noch nicht weit genug, um solche Inhalte eben auch zu sperren, wie das eben andere Plattformen an dieser Stelle dann schon sind. Und eben, ja, die sind dann eben auf Facebook und Instagram, können sie nicht mehr stattfinden. Und dann haben sie sich da ihre Clubhouse-Talks gemacht. Und das ist natürlich absolut gefährlich und darf nicht passieren. Und das disqualifiziert diese App für mich halt auf lange Sicht, wenn sie da nichts geändert kriegen.
Ja, absolut. Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, die Einzige, die noch nie auf Clubhouse war, weil ich dadurch ausgeschlossen bin, dass ich kein iPhone habe. Das ist da ja auch noch so eine Sache. Das ist natürlich was man jetzt ändern könnte, aber da möchte ich mir jetzt auch nicht unbedingt dann ein neues Handy für kaufen.
Du möchtest dir nicht für Clubhouse ein iPhone kaufen? Kann ich gar nicht verstehen.
Nee, also da behalte ich dann mein Geld erstmal lieber noch. Aber ich würde einmal allgemein noch zu Social Media zurückkommen. Welche App haltet ihr denn für die inklusivste oder vielleicht auch die progressivste, so ein bisschen, die am weitesten weg jetzt schon von den gängigen Klischees und so weiter ist?
Also was die Technik betrifft, kann ich da gar nicht so eine genaue Einschätzung geben, aber was die Inhalte, also den Content angeht, tippe ich jetzt gerade mal wirklich auf TikTok. TikTok ist gerade, was die LGBTQIA+-Community angeht, wirklich echt im Kommen. Da zeigen sich wirklich sehr junge Menschen so, wie sie sind, so vielfältig und bunt. Und das finde ich wirklich vom Content her sehr gut. Wie inklusiv die App wirklich ist, da kann vielleicht Laura was zu sagen. Ich sage das ganz vorsichtig. Laura, weißt du das?
Ja, es gibt wirklich, wirklich viele, vor allem jüngere Menschen mit Behinderungen, unterschiedlichen Behinderungen auf TikTok. Ich schaue es mir auch total gerne an. Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, dort auch zu erscheinen, komischerweise gar nicht. Ich finde das eher anstrengend oder es macht mir eher Druck, darüber nachzudenken. Ich bin aber auch unglaublich gerne, auch wenn ich vielleicht in letzter Zeit mich da so ein bisschen auch zurückgezogen habe, auf Twitter unterwegs. Da fing auch eigentlich so meine Internetreise mehr oder weniger an. Und dort habe ich wirklich viele, viele, viele Kontakte geknüpft mit Menschen mit Behinderungen, die heute einfach meine FreundInnen geworden sind. Und ich halte sehr, sehr viel von dieser App, weil sie sehr einfach gestrickt ist, nicht viele Funktionen hat und auch ihre Funktionen auch nicht sonderlich geändert hat in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Das mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Und ich mag auch die politischen Themen, die dort diskutiert werden. Genau. Und ansonsten, nee.
Jetzt haben wir einmal Josi mit TikTok, Laura mit Twitter und jetzt komme ich noch als Instagirl um die Ecke. wobei ich, das hat jetzt irgendwie gut gepasst, aber eigentlich mag ich Instagram auch, also ich mag Instagram grundsätzlich total gerne, aber genau das, was Laura gerade angesprochen hat, das war nämlich jetzt mein Stichwort, weil Instagram verändert meines Erachtens nach zu viel. Die versuchen mit Trends mitzugehen, schon wieder das Wort, die versuchen mitzugehen und das ist grundsätzlich erstmal gut, aber sie setzen nicht alles ideal um. Ich würde super gerne noch einmal ganz kurz zu TikTok zurückkommen, weil auch, ich nehme das grundsätzlich auch positiv wahr erstmal auf den ersten Blick, was da passiert. Vor allem auch das, was ich total toll finde, in der Algorithmus-Bubble, in der ich mich da bewege, ist es mittlerweile so, dass wirklich jedes, so gut wie jedes Video mit Untertiteln ist für Gehörlose oder mit Hörbehinderung. Verbessere mich, Laura, wenn ich das falsch sage, aber...
Alles gut, alles super.
Weil genau, da ist jedes Video mit Untertiteln und sobald jemand keinen Untertitel hat, werden sie darauf hingewiesen, mach doch bitte Untertitel. Ich habe da auch ein Video gesehen, was komplett stumm gedreht wurde oder stumm geschaltet wurde dann im Nachhinein von einer gehörlosen Person, die eben so ZuschauerInnen deutlich gemacht hat, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn man hier mal so ein TikTok vorgesetzt bekommt und da passiert irgendwas und da gibt es keinen Untertitel. Und es gibt aber auch keinen Ton dazu. Man versteht überhaupt nicht mehr, was da passiert. Dennoch ist diese App definitiv auch sehr, sehr kritisch zu betrachten, von Datenschutzdingen mal abgesehen. Mhm. Denn aufgrund des Prinzips und des Prinzips dieser App, dass Videos da sehr schnell an sehr viele Menschen ausgespielt werden, besteht auch eine große Gefahr von Hate-Kommentaren. Ich selbst merke das auch. Ich habe da insgesamt auf TikTok, glaube ich, weil ich habe da selbst Content hochgeladen, anders als Laura, und habe da, glaube ich, insgesamt so 1,5 Millionen Aufrufen auf meinem Content insgesamt. Und ich spüre da deutlich mehr Hate als auf Instagram beispielsweise, weil die Videos einfach schneller rausgeschossen werden an alle möglichen Menschen. Natürlich abgepasst durch den Algorithmus. Algorithmus auch wiederum ein Stichwort, weil wir, glaube ich, wie wir dann hier so da sind in unserem Gespräch, wir haben in jeder App wird uns alles auf uns abgestimmt. Selbst sei es Netflix oder andere Streamingdienste wie Sky Ticket oder Amazon Prime, whatever. Alles wird auf uns abgestimmt. Und wenn ich beispielsweise auch bei Netflix oder bei Instagram oder bei TikTok das Gefühl habe, oh, das wird ja alles progressiver, das ist ja alles viel queerer, irgendwie achten die ja viel mehr darauf, dann ist das aber mein Blick auf die App und das, was mir vorgespielt wird. Das heißt noch lange nicht, dass Kevin aus Buxtehude das Gleiche sieht wie ich, sondern der wird sehr, sehr sicher, vielleicht auch nicht, who knows, ziemlich andere Sachen da angezeigt bekommen. Das heißt, es ist auch alles immer so ein bisschen, ja, wer weiß, wie das eigentlich im Großen und Ganzen aussieht.
Mhm. Ja, die berühmt-berüchtigte Bubble, ne, in der wir ja auch schwimmen, wir drei jetzt vor allen Dingen im Vergleich mit so FemGMT. Da werde ich halt auch oft gefragt, ja, du mit deinem Management, du mit deiner Agentur, du bist doch eh so in so einer Bubble drin. Und da denke ich immer, ja, und ich fühle mich sehr, sehr wohl in dieser Bubble. Und es ist wichtig, diese Bubble auch zu öffnen und zu sagen, hier, bitte mach doch mal was mit diesen InfluencerInnen. Ne? Also dieser Bubble-Gedanke ist schön und gut. Und gerade auf Social Media hast du absolut recht. Oder gerade was so mit Algorithmen zu tun hat, wird es dann wieder tricky. Ne? Also ich glaube, dem kann man nicht irgendwie entgegenwirken. Dafür sind die Konzerne viel zu groß. Aber dieser Bubble-Gedanke ist halt natürlich logisch, aber auch nicht wegzudenken. Also ja. Aber dann haben wir doch hier ein schönes Dreiergespann, Instagram, Twitter und TikTok.
Ja, auf jeden Fall. Genau, das mit der Bubble wollte ich nämlich auch nochmal ansprechen, weil es ist auch was ich mich gefragt habe. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass, sei es jetzt so Diversitätsthemen, aber auch zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit oder sonst was, dass das gerade auf jeden Fall größer wird. Und ich bekomme eigentlich auch gar nicht mehr so selber was von diesen ganzen Mainstream-Themen mit, immer wenn dann über irgendwelche Influencer berichtet wird, also wir berichten ja auch selbst teilweise darüber, dann denke ich mir, okay, wer ist das denn, weil ich auch irgendwie so in meiner Bubble gefangen bin und da frage ich mich dann auch immer, ja, nehme ich das jetzt nur so wahr, dass diese Themen da immer weiter vorangebracht werden oder ist das tatsächlich so, aber vielleicht im viel kleineren Rahmen, als ich eigentlich denke und ich denke, ach, eigentlich kauft jeder nur noch Secondhand oder faire Mode und in Wahrheit macht das aber niemand außer den Leuten, die mir bei Instagram angezeigt werden.
Ja, und umso schöner, dass du diese Podcast-Folge halt genau mit diesen Menschen gemacht hast, die jetzt hier drin sind. Also das ist ja auch schon mal ein Schritt raus aus der Bubble.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich hoffe, da konnten viele Leute dann auch nochmal was mitnehmen. Vielleicht ist das jetzt auch ein schönes Schlussstatement, denn wir reden ja auch schon seit fast einer Stunde. Aber falls ihr noch was zu sagen habt, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr das noch tut.
Danke, dass ich da sein durfte. Ich habe mich am Anfang nicht bedankt, aber ich bin genauso wohlerzogen wie die anderen. Also vielen Dank für die Einladung und es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Mehr habe ich nicht zu sagen.
ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung. Ja, Johanna, also einfach rein in die nächste Bubble. Ne? Also es gibt noch einige zu entdecken.
Ich schließe mich einfach kommentarlos meinen Vorrednerinnen an. Vielen, vielen Dank.
Okay, ja, ich bedanke mich auch auf jeden Fall nochmal, dass ihr hier wart. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und das finde ich auch immer das Coole an diesem Podcast, dass man da nochmal ganz andere Perspektiven kennenlernt, auch neue Leute kennenlernt und ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat das dann auch Spaß gemacht, sich das anzuhören und sie haben vielleicht auch was davon gelernt. Falls ihr jetzt gerade zuhört und noch Fragen habt, dann stellt die gerne an podcast@desired.de, das ist unsere Mailadresse. Genau, und dann würde ich nochmal sagen, es war sehr schön und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Ciao.
Ciao. Ciao.